Deutschlandfunk. Hintergrund.
Friedenskonferenz zur Ukraine. Kann die Schweiz das Kriegsende vorbereiten? Von Florian Kellermann und Gesine Dornblüt.
Fast 2,5 Jahre sind seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine vergangen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist heute zu einem Stellungs- und Abnutzungskrieg geworden. Der Frontverlauf hat sich im gesamten vergangenen und auch in diesem Jahr kaum verändert. Russland hat trotz hoher Verluste nur noch einige kleinere Städte im Osten erobert. Zuletzt einen wenige Kilometer breiten Streifen im Norden der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw. Gleichzeitig terrorisiert und tötet es mit Angriffen auf Städte die ukrainische Zivilbevölkerung. In dieser Situation richtet die Schweiz Mitte Juni dieses Jahres eine Friedenskonferenz aus. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat hohe Erwartungen an sie. In der vergangenen Woche nahm er an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie teil und zog einen Vergleich.
In etwa einer Woche findet unser D-Day statt, unser Tag der Diplomatie. Der Friedensgipfel kann zu einem Format werden, das uns einer gerechten Beendigung dieses Krieges näher bringt. Wir haben nie nur auf Waffengewalt gesetzt, sondern immer auch auf Diplomatie. Aber Wladimir Putin hat alle diplomatischen Lösungen verworfen, indem er einen groß angelegten Krieg begonnen hat. Wir brauchen die Einheit der Welt, um uns dem entgegenzustellen. 100 Staaten und internationale Organisationen haben ihre Unterstützung für diesen Friedensgipfel bereits ausgesprochen.
Die Idee für so eine Konferenz in der Schweiz kam vor einem Jahr auf. Sie wird nun in einem Hotel auf dem Berg Birgenstock stattfinden, hoch oben über dem Vierwaldstätter See. Die malerische Kulisse könnte sich kaum deutlicher vom Grauen des Kriegs in der Ukraine abheben. Doch Russland ist nicht eingeladen. Volodymyr Zelensky begründete das so.
Von allen Ländern, die in Frage kommen, ist nur Russland nicht eingeladen. Nicht nur deshalb, weil Russland der Aggressor ist, sondern auch, weil wir mit Russland schon viele Gipfeltreffen hatten, das hieß damals das Normandie-Format, wo wir uns immer wieder geeinigt haben, aber Russland immer wieder Wort gebrochen hat. Auch was Waffenstillstandsvereinbarungen angeht. Diesen Friedensprozess nun soll Moskau nicht blockieren. Können. Sonst können alle kommen, die uns unterstützen, und auch diejenigen, die uns nicht unterstützen.
Zelensky spielt auf die vielen Friedensbemühungen seit 2014 an, als Russland die Halbinsel Krim annektiert und Gebiete im ukrainischen Donezk-Becken besetzt hatte. Doch was ist das Ziel einer Konferenz, bei der eine von zwei Kriegsparteien nicht dabei sein wird? In der Schweiz wird es nicht um ein Friedensabkommen gehen. Das Ziel ist viel bescheidener. Die Ukraine möchte hier so viele Länder wie möglich auf ihre Seite ziehen. Vor allem Länder des sogenannten globalen Südens, die bisher offiziell neutral sind. Die Ukraine hofft also auf die Teilnahme von Regierungen aus Afrika, Asien, aus Mittel- und Südamerika. Das soll den internationalen Druck auf Russland erhöhen – und so die Grundlage schaffen für eine spätere Konferenz, an der dann auch Russland teilnehmen soll. Dabei will die Schweiz helfen. Das Gastgeberland hat dem Krieg in der Ukraine gegenüber eine Art wohlwollende Neutralität eingenommen. Die Schweiz trägt die internationalen Sanktionen gegen Russland mit, aber sie hilft der Ukraine im Krieg nicht unmittelbar. Als die Bundesregierung Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard in die Ukraine exportieren wollte, hergestellt in der Schweiz, kam dazu aus Bern ein klares Nein. Die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd erklärte im April:
Die Konferenz wird als Plattform dienen, bei der alle anwesenden Staaten ihre Vorstellungen einbringen können. Das Hinwirken auf ein friedliches Zusammenleben der Völker ist unser Verfassungsauftrag. Wir wissen nicht, ob es im vorliegenden Fall ein Erfolg wird. Die Garantie haben wir nicht.
Der Erfolg hängt wesentlich davon ab, wie viele Länder teilnehmen und wie hochrangig ihre Delegationen sind. Einige schmerzhafte Absagen mussten die Veranstalter schon hinnehmen. US-Präsident Joe Biden kommt nicht zu der Konferenz. An seiner Stelle wird US-Vizepräsidentin Kamala Harris teilnehmen. Noch entscheidender ist allerdings, dass China nicht bei der Konferenz vertreten sein wird. Viele westliche Politiker hatten immer wieder die Hoffnung geäußert, Peking werde Druck auf seinen Verbündeten Russland ausüben, den Krieg zu beenden. Eine Teilnahme an der Konferenz wäre dafür ein Hinweis gewesen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky warf China sogar vor, die Friedenskonferenz zu torpedieren.
Es ist eines, am Friedensgipfel nicht teilzunehmen. Das heißt, du kannst nicht erkennen, dass dieses Format den Frieden näher bringt. Aber es ist etwas anderes, den Gipfel sprengen zu wollen. Schritte zu unternehmen, damit andere Staats- und Regierungschefs auch nicht kommen, Druck auf sie auszuüben. Das ist nicht nur eine Unterstützung von Russland, das ist de facto eine Unterstützung für den Krieg.
Zelensky sagte das bei einem überraschenden Besuch in Singapur. Er dürfte also vor allem Staats- und Regierungschefs aus dem indopazifischen Raum gemeint haben. China wies diesen Vorwurf zurück. So groß die Enttäuschung in Kiew und Bern ist, für Expertinnen und Experten kommt die Absage aus China nicht überraschend, sagt Alexei Chigadaev, Sinologe an der Universität Leipzig.
China tut, was es tut, weil es ihm nützt. Eine Teilnahme an der Konferenz bringt China nichts. Die chinesischen Beziehungen zur EU oder zu den USA werden dadurch nicht besser. Das ändert auch die Beziehungen zur Ukraine nicht wesentlich. Die Ukraine kauft in China Waren. China war im vergangenen Jahr sogar der wichtigste ukrainische Handelspartner. Die Ukraine verkauft umgekehrt ihr Getreide nach China. Daran wird sich nichts ändern. Warum sollte Peking da am Friedensgipfel teilnehmen?
Von den international wichtigen Ländern, die offiziell eine neutrale Position zum Krieg einnehmen, hat bisher nur Indien zugesagt. Allerdings ist noch unklar, wie ranghoch es seine Delegation besetzen wird. Die Frage, wer teilnimmt, überstrahlte im Vorfeld häufig die ebenso wichtige Frage, worauf sollen sich die Vertreterinnen und Vertreter ihrer Länder in der Schweiz eigentlich einigen? Damit ein Konsens möglich ist, dürfen die Punkte, die in der Schweiz besprochen werden, nicht allzu umstritten sein. Ursprünglich sollte die sogenannte ukrainische Friedensformel die Grundlage der Gespräche bilden. Das sind 10 Punkte, die Volodymyr Zelensky schon Ende 2022 vorstellte. Auch der Ukraine ist jedoch klar, dass wesentliche Elemente dieser Formel in der Schweiz keine Rolle spielen dürften, weil sie vielen Staaten zu weit gehen. Alina Hirzenko vom staatlichen ukrainischen Institut für strategische Forschungen.
Die ukrainische Friedensformel wird auf der Tagesordnung stehen. Eine Formel, die vom Büro des Präsidenten der Ukraine entwickelt wurde. Wie der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba während eines Indienreise in diesem Frühjahr sagte, ist der Friedensformel ein Menü, also ein Menü mit Punkten, aus dem die Länder auswählen können, an welcher Stelle sie sich bei der Umsetzung beteiligen möchten.
Die Kernforderung von Zelensky? Die russische Armee soll sich vollständig aus der Ukraine zurückziehen, also auch von der Halbinsel Krim. Das Papier sieht außerdem vor, dass Russland der Ukraine Reparationen zahlt. Zudem soll die russische Staatsführung für Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden. So eindeutig stehen hinter diesen Punkten nur die engen Verbündeten der Ukraine. Die Schweiz erklärte deshalb, dass sich die Konferenz auf weniger umstrittene Punkte der ukrainischen Friedensformel konzentrieren werde. Alina Hyrzenko vom staatlichen ukrainischen Institut für strategische Forschungen.
Ich erwarte, dass als Ergebnis der Kommunikation eine politische Entscheidung über die Umsetzung einzelner Punkte der Friedensformel getroffen wird, insbesondere Punkte über nukleare Sicherheit, die essentiell ist für Atomstaaten wie Indien oder Pakistan, Austausch von Kriegsgefangenen und über Rückkehr illegal deportierter Kinder in die Ukraine.
Bei der nuklearen Sicherheit geht es unter anderem um die Gefahren, die davon ausgehen, dass Russland das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja besetzt hält und keine volle internationale Kontrolle des AKW zulässt. Auch bei der Sicherung der Welternährung, ein Punkt der Friedensformel, dürften die Teilnehmer eine gemeinsame Sprache finden. Russland blockierte zeitweise komplett die ukrainischen Getreideexporte über das Schwarze Meer. Das stieß gerade bei den ärmeren Ländern im Süden auf wenig Verständnis. Wenn sich hier 100 Staaten oder mehr für freie Schifffahrt aussprechen würden und damit Russland verurteilen, dann könnte das durchaus Gewicht haben. In einigen Punkten kann die Ukraine also auf die Solidarität vieler Länder hoffen. Kritikerinnen und Kritiker monieren dennoch, den hochtrabenden Namen Friedenskonferenz verdiene das Zusammenkommen auf dem Schweizer Bürgerstock deshalb noch lange nicht. So sieht es auch die ukrainische Parlamentsabgeordnete Ivana Kolympusch-Sinsadze von der Oppositionspartei Europäische Solidarität. Sie meint, die Ukraine solle sich auf ihre engen Partner konzentrieren, die sie auch militärisch unterstützen.
Die Ukraine kann den Frieden aus eigener Kraft erreichen, mithilfe der Länder, die das internationale Recht für den entscheidenden Wert halten. Die Russische Föderation kann man nur von irgendetwas überzeugen, wenn man über die entsprechende militärische Schlagkraft verfügt.
Mit Ländern, die internationales Recht achten, sind diejenigen gemeint, die ukrainische Gebietsabtretungen an Russland ausschließen. Trotz des eher vagen Programms der Konferenz, trotz ihrer bis zuletzt unklaren Besetzung, die Veranstaltung sorgt in Russland für Unruhe. Das kremlnahe Fernsehen berichtet ausführlich über die Absagen eingeladener Staatschefs. Ein Kreml-Propagandist bezeichnete die Veranstaltung als Ball der Satanisten. Kreml-Chef Putin betonte gegenüber Journalisten, dass er, selbst wenn er eingeladen worden wäre, nicht teilgenommen hätte. Über die Ukrainer und ihre Partner sagte er:
Sie sehen, dass ihre Pläne nicht aufgehen, dass sie Russland auf dem Schlachtfeld keine strategische Niederlage beifügen können. Nun piepsen sie, dass sie schnell eine Konferenz anberaumen wollen. Ja, von mir aus. Sie wollen möglichst viele Länder versammeln und uns dann ein Ultimatum vorlegen. Sie wollen uns etwas aufzwingen. Aber das gelingt ihnen auch nicht.
Mit zwei Argumenten versuchte Russland, Länder von der Teilnahme an der Konferenz abzubringen. Das eine: Der ukrainische Präsident Selenskyj sei gar nicht rechtmäßiger Präsident des Landes, weil seine Amtszeit abgelaufen sei. Dabei gibt es weder in der Ukraine noch bei ihren Partnern Zweifel daran, dass die Ukraine im Moment keine gültigen Wahlen abhalten kann, angesichts hunderttausender Soldaten an der Front, Millionen von Bürgern im Ausland und des permanenten russischen Bombenterrors. So steht es auch in der ukrainischen Verfassung für den Fall eines Kriegszustands. Die zweite Behauptung, die Putin stets wiederholt: Russland und die Ukraine hätten sich bereits auf ein Abkommen geeinigt, das Frieden ermögliche. Bei Verhandlungen kurz nach Kriegsbeginn im Frühling 2022 in Istanbul. Eine falsche Darstellung, sagt die Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hat die Chronologie dieser Wochen vor 2 Jahren akribisch rekonstruiert. Und sie ist zu einem klaren Ergebnis gekommen, warum Verhandlungen bisher nicht gelungen sind.
Russland hat diese Verhandlungen nie ernst gemeint, von Beginn an nicht. Und es hat sie am Ende scheitern lassen, weil es eben von seinen Maximalforderungen zu keinem Moment abgerückt ist.
Die bilateralen Verhandlungen mündeten am 29. März 2022 in das Istanbuler Kommuniqué. Darin bot die Ukraine Russland weitreichende Zugeständnisse an. Sie war bereit, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten und dauerhaft neutral zu bleiben. Im Gegenzug sollten mehrere Staaten, einschließlich Russland, die Sicherheit des Landes garantieren. Die Frage der Krim sollte vertagt werden. Andere strittige Fragen, wie die nach dem Status der besetzten Donbass-Gebiete, sollten die Präsidenten beider Länder im persönlichen Gespräch klären. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinsky klang durchaus zufrieden, als er verkündete:
Die Verhandlungen sind konstruktiv verlaufen. Wir haben Vorschläge von der ukrainischen Seite erhalten, mit verständlich formulierten Positionen für den Vertrag. Diese Positionen werden dem Präsidenten dargelegt werden und dann wird unsere Antwort erfolgen.
Für einen Moment schien ein Waffenstillstand greifbar nahe. Doch als der russische Verhandlungsführer Medinsky nach Moskau zurückkehrte, fielen umgehend Kritiker über ihn her, von Tschetscheniens Republikchef Ramzan Kadyrov bis zu den Kommunisten. Der einflussreiche Propagandist Wladimir Solowjow verkündete in seiner allabendlichen Fernsehsendung:
Jederlei Verhandlung mit Nazis wird, solange dein Stiefel nicht auf ihrer Kehle ruht, als Schwäche ausgelegt. Man darf diesen Drecksäcken nicht die Hand schütteln. Man sollte mit ihnen überhaupt nicht reden. Wir haben eine Aufgabe und die muss in vollem Umfang erfüllt werden. Aufgaben stellt bei uns nur der Oberbefehlshaber und nur auf ihn sollte man hören.
Drei Tage später erklärte Oberbefehlshaber Wladimir Putin, die Zeit sei noch nicht reif für eine Waffenruhe. Das teilte er dem damaligen Premierminister Italiens, Mario Draghi, in einem Telefonat mit. Der Delegationsleiter der Ukraine, David Arachamia, sagte später in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender 1+1,
Es gab und es gibt kein Vertrauen in die Russen, dass sie das, was sie versprechen, auch tun. Wir konnten nicht einfach unterzeichnen und gehen. Alle hätten aufgeatmet und dann hätten sie wieder angegriffen, diesmal besser vorbereitet. Wir mussten hundertprozentig sicher sein, dass so etwas nicht wieder passiert. Aber diese Gewissheit gibt es nicht.
Am 17. Mai 2022 erklärten beide Seiten die Verhandlungen für vorläufig beendet. Für Sabine Fischer von der SWP ist dennoch klar, dass sie vor allem an Russland scheiterten.
Das war einfach kein ernstzunehmendes Signal, dass man jetzt in wirkliche Verhandlungen geht, sondern es ging darum, einen Siegfrieden zu oktroyieren der Ukraine.
Trotzdem hält sich in der Öffentlichkeit hartnäckig die Behauptung, Russland sei zu einem Waffenstillstand bereit gewesen. Die Ukraine habe sich geweigert. Viele, die das behaupten, berufen sich auf Aussagen, die sie aus dem Kontext reißen. Immer wieder heben Putin und seine Unterstützer im In- und Ausland hervor, dass Volodymyr Zelensky in der Ukraine sogar offiziell verboten hat, mit Wladimir Putin persönlich zu verhandeln. Der Präsident der Ukraine hat einen entsprechenden Erlass am 4. Oktober 2022 unterzeichnet. Doch auch hier ist der Kontext wichtig. Wenige Tage zuvor, Ende September, hatte sich Russland 4 russisch besetzte Gebiete der Ukraine formal einverleibt. Und zwar unwiederbringlich, wie Wladimir Putin betonte.
Ich möchte, dass die Kiewer Machthaber und ihre Herren im Westen dies hören und im Gedächtnis behalten. Die Menschen in Luhansk und Donetsk, Cherson und Saporischschja werden unsere Staatsbürger. Für immer.
Damit entfiel aus der Sicht der Ukraine damals die Grundlage für Verhandlungen.
Ich denke, Volodymyr Zelensky musste irgendwie auf diesen unglaublich aggressiven Schritt der russischen Seite, also diese zusätzliche Annexion von 4 ukrainischen Verwaltungsgebieten, reagieren,
sagt Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dennoch ist allen Beteiligten klar, irgendwann muss es wieder Friedensverhandlungen mit Russland geben. Die anstehende Konferenz soll dafür zumindest in einigen Punkten Rahmenbedingungen setzen. Ob ihr das gelingt, ist kurz vor ihrem Beginn allerdings offen.
Das war der Hintergrund. Friedenskonferenz zur Ukraine. Kann die Schweiz das Kriegsende vorbereiten? Von Florian Kellermann und Gesine Dornblüt. Redaktion an Katrin Jeske.